Es freut mich, dass wir heute unser Bibelstudium zum Thema der Rolle der Gemeinde in der Gesellschaft fortsetzen können. Wir haben bisher gesehen, dass Gott in seiner Barmherzigkeit und Liebe zu uns alles dran setzt, um den Menschen wieder mit ihm zu versöhnen. Wir haben gesehen, dass er durch seine Gerechtigkeit und seine Gnade am Herzen des Menschen wirkt, um eine Wiederherstellung zu schaffen. Und mit der heutigen Betrachtung wollen wir beginnen, unseren Herrn und Heiland zu sehen, Jesus Christus, wie Gott durch ihn dieses bewirkte und wie wir als Gemeinde, indem wir auf Christus schauen, sein Vorbild für uns nehmen, genauso ein Werkzeug sein können in Gottes Hand zur Wiederherstellung des Menschen. Ich möchte deshalb noch mal kurz zusammenfassen. Gottes Gerechtigkeit und Gnade, veranschaulicht, dargestellt im Leben eines Menschen und im Leben der Gemeinde, haben zum Ziel, das Vertrauen, das der Mensch verloren hat im Garten Eden in Gott, wieder herzustellen, es wieder zu gewinnen. Und das ist letztendlich die Rolle der Christengemeinde in der Gesellschaft. Wie kann die Gemeinde diese Rolle erfüllen? Das ist das Thema der heutigen Betrachtung. Wir wollen sehen, noch einmal zusammenfassend, wo das Problem letztendlich des Menschen liegt. Wir wollen betrachten, haben wir ein Mittel? Haben wir etwas, was wir der Welt anbieten können für ihre Not? Und drittens, haben wir eine Methode, wie wir vorgehen, damit wir dem Menschen seine Not zeigen und ihm helfen, daraus zu kommen? Lass uns zuerst das Problem des Menschen nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass dieses Problem nicht außerhalb des Menschen, sondern innerhalb liegt. Wie ist es überhaupt zu diesem Problem gekommen? Und da wollen wir zurückschauen, wie es einmal in Eden war. Dort, wo Gott den Menschen geschaffen hatte, als er ihn zum Herrscher auf dieser Erde gemacht hat, da war sein Verhältnis zu Gott eindeutig und klar. Er war mit Gott verbunden, er vertraute Gott, er war im Gesetz des Lebens, er nahm von Gott, er gab es für die Welt und die Frucht, die daraus entstand, gab der Mensch wiederum zurück zu Gott. Das war der Ursprung. Das wäre in alle Ewigkeit so weitergehen können, wenn der Mensch in dem Verhältnis des Vertrauens zu Gott geblieben wäre. Aber er fällt in die Versuchung und so trennt er sich von Gott. Er misstraut Gott. Er hört auf die Schlange. Er vertraut einem niedrigeren Wesen als dem, der ihn geschaffen hat. Etwas Unvorstellbares letztendlich. Aber dennoch ist es geschehen. Es hat keinen Grund, warum er das tat. Aber er hat es getan. Und so ist er getrennt von Gott. Und seitdem ist die Menschheit von Gott getrennt, weil Adam und Eva geben in ihrer Erbschaft diese Trennung weiter. Sie geben weiter den Irrtum, den wir gleich anschauen werden, in ihrem Herzen. Und der ist bis jetzt, nahezu 6000 Jahre nach dem Sündenfall, nicht in unserem Herzen, in unserem Leben drin. So, Die Trennung von Gott erfolgt im Herzen des Menschen. Und wir wollen nochmal schauen, was hat sie bewirkt in Adam und Eva. Wie war Adam davor? Er war Herrscher. Er war derjenige, dem eine Aufgabe übermittelt wurde. Wie war er danach? Er war beherrscht. Er ist nicht mehr so, dass er die Kontrolle über diese Erde hat. Abgekoppelt von Gott ist ihm die Kontrolle weg und er ist jetzt von dem Bösen, von Satan beherrscht. Er kann ihm nicht mehr sozusagen Nein sagen. Deshalb bringt Gott schon dort in Eden, dort ganz am Anfang, finden wir in der Heiligen Schrift den großen Bibeltext, der in ganz Kürze zusammenfasst, was das Werk der Erlösung sein soll. Wo Gott im ersten Buch Mose 3, Vers 15 sagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. So, Gott muss zwischen der Schlange, der Satan und der Frau und ihrem Samen, das sind wir und das sind, dann letztendlich ist das auf Christus gepolt. Aber wir müssen in eine Feindschaft kommen mit dem Bösen, weil wir ja jetzt Freunde des Bösen geworden sind. Der Satan hat Gott misstraut und jetzt sind wir mit ihm in derselben Schiene. Wir sind seine Untertanen geworden. Eine schreckliche Folge des Misstrauens in Gott. Aber Gott verheißt, es wird einen Weg, es wird jemand geben, dass ihr in Feindschaft kommt mit dem Bösen, damit ihr ihm nicht mehr untertan seid. Wie war der Mensch, bevor er Gott misstraute? Er war nicht nur Herrscher, er war auch frei. Er konnte nehmen und geben nach Freiheit. Er konnte sein Leben erfüllen. Wie war er danach? Als beherrscht ist er nur gefangen. Aber er ist vor allen Dingen ein Gefangener seiner selbst. Er hatte davor ein klares, bewusstes Selbstbild. Er wusste, wer er war, wer er ist. Er wusste, wie er zu Gott steht. In seinem Bewusstsein gab es keine Finsternis, keine Verschwommenheit. Wie ist es danach geworden? Er hat ein verschwommenes Selbstbild von sich selbst. Er weiß nicht mehr, wer er ist. Er ist blind geworden. Ein Zustand, auf dem er sich nicht mehr selbst herausholen kann. Wie war er davor? Er war bekleidet. Hier das Kleid, das Adam und Eva trug, waren ein Bild für ihre Reinheit, für ihre Vollkommenheit. Sie konnten in dieser Art und Weise wann auch immer vor Gott treten, weil sie hatten diese Kleidung an. Und dieses Kleid haben sie natürlich verloren. Damit können sie nicht mehr vor Gott treten. Sie haben sich zwar Kleider aus Blättern gebildet, aber das hat das Kleid ihrer Unschuld, ihrer Gerechtigkeit nicht mehr weggemacht. Nein, sie haben es verloren. Adam und Eva haben ihre Reinheit, ihr Gottvertrauen, all das, was Gott ihnen gegeben hat, verloren. Sie waren am Anfang reich. Sie hatten alles, was sie brauchten. Nichts fehlte ihnen. Und wie waren sie, als sie aus dem Garten Eden hinausgesetzt waren? Wie waren sie, als als sie das schöne Heim, in dem sie waren, verloren. Sie mussten jetzt, wie jemand, der heimatlos ist, auf Erden leben. Sie waren aus dem schönen Reichtum, waren sie arm geworden. Sie mussten arm werden, damit Gott ihnen zeigt, wo ihre Not ist. Wo liegt nun das Problem des Menschen? Was ist passiert mit ihm nach dem Sündenfall? Ich denke, es ist offensichtlich, dass die Not des Menschen in ihm selbst liegt. Die Barriere der Trennung ist im Menschen selbst. Würde die Barriere im Menschen selbst behoben werden, dann würde er zu dem Bild, das er davor hatte, wieder zurückkehren können. Ich möchte ein Beispiel, ein Vergleich geben. Der Mensch ist durch das Misstrauen in Gott in einen todkranken, unheilbar kranken Zustand gekommen. Er selbst kann dann nicht mehr rauskommen. Also muss etwas geschehen. Er braucht ein, wenn man so will, ein Medikament. Er braucht ein Mittel zur Wiederherstellung dieses kranken Zustandes, zur Wiederherstellung zu einer Würde, die er davor hatte. Der Mensch hat diese Krankheit nicht außerhalb von ihm. Sie ist auch nicht, wenn man so will, in seinem Körper. Sie ist in seinem Geist, im Zentrum seines Handelns, dort, woher er heraus lebt, im Herzen, in der Kommandozentrale des Menschen, ist der Wurm drin, dort ist die Krankheit drin. Dort ist auch nur die Möglichkeit, dass dieses Mittel, das Medikament angewendet werden kann, damit der Mensch wieder gesund wird, damit er wieder leben kann. Wir haben gesehen, der Mensch ist tot geboren. Er ist unfähig, sein Leben selbst zu steuern. Deshalb braucht er ein Mittel, das ihn daraus wieder holt. Ich hoffe, dass wir diesen ersten Punkt verstanden haben. Die Gemeinde Gottes, der Einzelne, weil die Gemeinde ja aus einzelnen Personen liegt. Wir alle müssen verstehen, wo das Problem des Menschen liegt, damit wir unsere Mission erfüllen. Ich denke, es ist eines der traurigsten und ja, schlimmsten Dinge, dass die Gemeinde Gottes, der Christ, heute nicht weiß, wo das Problem liegt. Wir haben allerhand, ich sage jetzt mal, Aktivitäten. Aber wir führen den Menschen nicht dazu hin, dass er erkennt, dass seine Not in seinem Herzen ist. Wir führen den Menschen nicht aus der Not heraus, weil wir ja nicht wissen, wo seine Not ist. Wir machen soziale Veranstaltungen. Wir machen Partys. Wir machen Verkäufe. Wir machen allerhand Dinge, um natürlich in Kontakt mit den Menschen zu kommen. Und das ist wichtig, wir brauchen Kontakt. Aber wenn ich nicht weiß, wo das Problem liegt, wenn ich nicht weiß, dass es das Herz des Menschen ist, wo die Not drin liegt, dann wie soll ich ihn darauf hinweisen? Ich versuche, die Rahmenbedingungen zu ändern. Ich versuche, das Äußere zu verbessern. Das ist gut, aber es ist nicht das Wesentliche. Ich halte dafür, dass die Gemeinde nur dann ihre Aufgabe erfüllen kann, wenn ihr bewusst ist, wo das Problem des Menschen liegt und welches das Problem des Menschen ist. Es ist der wichtigste Punkt in der Medizin, dass der Arzt weiß, wo liegt die Ursache für die Krankheit. Er mag irgendwas tun können für den Menschen äußerlich, aber wenn er die Ursache nicht kennt, wie soll er seine Mission erfüllen? Er kann eine Diagnose stellen. Er sieht ja das Bild der Krankheit. Aber kann er dann wirklich helfen, wenn er nicht weiß, wo das Problem liegt? Das ist der traurige Zustand, den wir haben heute in der christlichen Welt und in der medizinischen Welt. Wenn man nicht weiß, wo das Problem ist, weiß man auch nicht, was für ein Mittel man braucht und geschweige denn zu wissen, welche Methode man anwenden soll in dieser Situation, um abzuhelfen. So, wir haben nun das Problem erkannt. Wir haben gesehen, es liegt in der Trennung von Gott. Es liegt in einem verschwommenen Selbstbild des Menschen. Es liegt darin, dass der Mensch jetzt etwas denkt von sich, was er nicht ist. Und all das ist in seinem Herzen. Und jetzt müssen wir wissen, haben wir etwas, womit wir der Welt bringen sollen, dem Einzelnen, ein Mittel zur Befreiung, zur Herausholung aus der Not? Woher sollen wir das Mittel nehmen? Wer ist es? Und wir werden in diesen Betrachtungen sehen, dass das einzige Mittel, was uns zur Verfügung steht, für die Befreiung des Menschen, für die Heilung des Menschen aus seinem Zustand, ist Jesus Christus. Und sicherlich stellt sich jetzt die Frage, wieso ist es Jesus Christus? Wieso kann nicht irgendjemand anders es tun? Ich möchte klar machen, warum Jesus Christus allein das Mittel ist, das wir anbieten können für die Erlösung des Menschen. Wir haben gesehen, dass Gerechtigkeit und Gnade Gottes die zwei Bestandteile sind des Medikaments. Wie soll Gerechtigkeit und Gnade wieder in mein Herz kommen? Wie sollen diese Bestandteile zu mir gelangen? Keiner von uns hat Zugang mehr zu Gott. Niemand kann mehr zu Gott gehen und es selber holen. Er ist abgeschnitten von Gott. So, Christus ist der Einzige, der als Mensch gewordener Zugang zum Vater hat und zum Vater hatte. Deshalb, da nur er die Bestandteile sozusagen zur Verfügung hat, konnte nur er und kann nur er es sein, der das Mittel sozusagen in sich selber herstellt. Der zweite Grund: Das Mittel muss im Herzen des Menschen angewendet werden. Wie soll das geschehen? Wenn das Herz des Menschen von Gott getrennt ist, wie sollen diese Mittel angewendet werden? Wie soll im Herzen eines Menschen die Gnade Gottes und die Gerechtigkeit Gottes wieder den ursprünglichen Zustand herstellen. Dieses kann nur in einem Menschen dargestellt oder hergestellt werden. Deshalb musste der Sohn Gottes, der ewig beim Vater war davor, Mensch werden. Er musste sozusagen inkarnieren. Er musste Mensch werden, weil der Mensch ist die einzige Bindestelle, Bindeglied zwischen der Erde und Gott. Er war der Herrscher, der alles aus dieser Erde, auf dieser Erde leiten sollte. Jetzt hat er die Herrschaft verloren. Jemand muss sie wiederherstellen. Jemand, der Zugang hat zu Gott. Aus diesem Grunde muss Jesus, der Sohn Gottes, davor war er noch der Sohn Gottes, und er wird geboren als Mensch mit dem Namen Jesus und mit der Funktion Christus, der Messias. So, ohne diese Brücke ist es nicht mehr möglich, dass der Mensch zurückkommt zu Gott. Er braucht also ein Medikament. Jemand muss es zubereiten, damit er wieder zurück kann. Die Brücke ist auch ein gutes Bild. Jesus ist die Brücke, auf der wir wieder zurückkommen können zu Gott. Deshalb kann auch er allein das Mittel sein. Weil er musste in sich selbst dieses Mittel herstellen, er musste es zubereiten, er musste es zur Verfügung machen. Er musste die Brücke, wenn man so will, herstellen. Es ist ja ein geistiges Element, es ist keine reelle Brücke. Es ist eine geistige Möglichkeit des Menschen, zu Gott wieder zurückzukehren. Deshalb müssen wir die Aufgaben des Mittels verstehen. Wir haben gesehen, der Grund, warum der Mensch unheilbar krank ist, ist, dass er in seinem Herzen eine Wurzel hat, einen Irrtum. Das Mittel muss die Wurzel vernichten. Wir nehmen ja an in der Medizin, dass Bakterien uns krank machen. Und die Annahme ist nur bedingt richtig. Das heißt, Bakterien, die Pathogenen, die Krankmachenden, produzieren einen Stoff. Und dieser Stoff, diesen chemischen Stoff, den sie produzieren, machen unseren Körper und bringen eine Störung in ihn. Aber die Bakterien könnten nicht wachsen, würde der Körper ihnen das nicht erlauben. Deshalb haben wir die Antibiotika. Sie vernichten den Keim. Sie können natürlich nicht zu 100% vernichten. Da sieht man, dass sie unfähig sind, das herzustellen oder das zu tun, was letztendlich das Mittel zur Erlösung des Menschen tut. Es vernichtet, es zerstört die Wurzel des Übels. Und das ist dieser Irrtum, der die Menschen ist, dass er denkt, er ist Gott. Es ist der Selbstbetrug, in dem der Menschen lebt. Das muss zerstört werden, damit der Mensch wieder eine Möglichkeit hat. Er muss selber sehen, wer er ist, bevor er richtig handeln kann. Das heißt, das Medikament muss auf der einen Seite das Übel entfernen. Denn die Wurzel des Bösen wegtun, genauso wie das Medikament in der Medizin, letztendlich das im Bild des Antibiotika, oder der Chirurg muss herausschneiden den Tumor oder den Eiter oder was auch immer dort im Körper ist, was den Körper in die Not bringt. Und deshalb muss das Mittel, ja, man kann sagen, ein Messer sein oder ein Antibiotika, ein Medikament, das etwas aus dem Menschen entfernt, vernichtet. Und da dieses Etwas im Herzen ist, kann nur Jesus Christus das tun in seinem eigenen Herzen. Die zweite Aufgabe des Mittels muss den Menschen wiederherstellen. Das heißt, es reicht nicht, dass etwas vernichtet wird. Es muss auch etwas gegeben werden, das jetzt das Wachstum, das Wiederherstellung bringt und fördert. Deshalb muss das Mittel auch den ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Es muss aus dem armen Menschen wieder einen Reichen machen. Es muss aus dem Nackten wieder einen Bekleideten machen. Es muss aus dem Menschen, aus einem Blinden wieder einen Sehenden machen. So, ich hoffe, wir verstehen diesen grundsätzlichen Gedanken. Was muss die Erlösung im Menschen tun? Die Erlösung muss etwas vernichten und etwas wieder zurückbringen. Also zwei Aufgaben. Beide sind natürlich aneinander gebunden. Ohne die Vernichtung des Ersten kann keine Wiederherstellung erfolgen. Aber es sind zwei Aufgaben, die dort parallel geschehen. Und das Schöne ist, dass Gott über die Jahrtausende, bis Jesus Christus gekommen ist, all diese Mittel, all diese zwei Aufgaben in so vielen Symbolen in der Heiligen Schrift dargestellt hat. Er hat es als Lehrmaterial, als Bildmaterial gegeben, dass man weiß, zu jedem Zeitpunkt, was getan werden muss. Der Abel, der zweite Mensch, der geboren wurde auf dieser Welt, er wusste und kannte das einzige Mittel zur Erlösung. Es war das Lamm. Und was hat er mit dem Lamm gemacht? Er musste es natürlich zuerst töten, weil er musste aus dem Lamm das Fett entfernen. Und er musste das Lamm, aus dem er das Fett entfernt hat, und das Fett vom Lamm zusammen auf den Altar legen. Das ist eine Darstellung des Mittels. Das ist ein Zeichen für das, was das Leben Jesu herstellen oder vollbringen sollte. Dass Gott dann das Opfer gnädig anschaut, ist das, was am Kreuz geschieht. Es ist die Vernichtung. Die endgültige Vernichtung der Wurzel und dessen, was die Wurzel angestiftet hat, der Geist des Menschen, das Herz des Menschen, das Fett hat den ganzen Körper durchsetzt, hat ihn zerstört. Deshalb muss der Mensch, auch das aus der Körper, wiederhergestellt werden und deshalb muss auch das Lamm letztendlich verbrannt werden und aus dem Ganzen entsteht ein Neues. Aus der Auferstehung kommt Christus heraus als ein Neues. So, schauen wir uns ein bisschen diese Beispiele an im Alten Testament. Wir haben gesehen, der Abel wusste von dem Mittel. Er wusste, was es darstellen sollte für ihn selbst. Er konnte ja selbst nicht dann auf den Altar gehen. Wäre er dort gekommen, wäre er vernichtet. Also braucht er ein Mittel für sich. Und das ist das Lamm. Und er nimmt das Fett des Opfers und das Opfer selbst. Und es wird verbrannt. Deshalb haben wir in der Heiligen Schrift eines der zentralen Opfer. Das ist das Brandopfer. Der Brandopferaltar war in der Heiligtum. Er war der Altar, der im Hofe dieses Heiligtums stand. Dort wurden die Opfer gebracht. Auf ihm wurden sie verbrannt. Das ist die Zerstörung, die Vernichtung des Übels aus dem Herzen des Menschen. Gott hat ein anderes Bild gegeben, die Vorhaut. Diese musste abgeschnitten werden. Erneut ein Zeichen für etwas, das im Menschen ist, das vernichtet werden muss. Natürlich war das nicht die Vorhaut, die vernichtet wurde. Sie ist nur ein Bild für das Problem des Menschen. Der Irrtum, den wir haben, der liegt ja am Anfang einer jeden Bewertung. Jede Information, die auf unseren Geist zukommt, wird am Anfang durch dieses Bild, wer bin ich, bewertet. Und da das alles falsch bewertet, muss diese Vorhaut, das, was davor ist, muss weggeschnitten werden. Deshalb ist das Entfernen der Vorhaut nichts anderes als das Entfernen der Vorhaut des Herzens. Das heißt, dieser Blindheit, dieses Zustandes, in dem der Mensch ist. Dieser Selbstbetrug, es muss abgeschnitten werden. Es muss weg. Siehe da, das Mittel muss etwas vernichten. Dann kommen wir zur Taufe. Die Taufe zeigt deutlich, dass etwas im Menschen sterben muss. Deshalb muss der Mensch untergetaucht werden. Er muss völlig begraben werden, so wie Christus im Grab, damit er daraus wieder auferstehen kann in der Wiederherstellung. Es wird ein böses Auge im Herzen beschrieben von unserem Heiland in Matthäus 6 und auch in Markus 7 als das Problem. Dieses Auge muss weg. Es wird in der Heiligen Schrift dargestellt, dass der Mensch ein Fleisch hat, ja, oder der alte Mensch. Das sind Dinge, die veranschaulichen diesen Teil im Menschen, der im Alten Testament als Fett und als Vorhaut darstellte, kommt im Neuen Testament als Fleisch und als alter Mensch zum Ausdruck. So, das sind alles Bilder, die so deutlich sprechen in der Schrift, dass im Menschen etwas ist, das muss vernichtet werden. Wo? Natürlich auf dem Altar. Und der Altar ist das Kreuz. Der Altar ist der Ort, wo in Jesus Christus dieses Werk geschieht. In niemandem anderen konnte das Werk geschehen, weil niemand anders konnte ohne Sünde leben, indem er mit dem Vater verbunden war, und niemals anders hätte überlebt die Operation am Kreuz. Die konnte nur Christus überleben, weil er hatte zwar diesen Irrtum in sich, aber er hat ihn nie genutzt. Und so konnte Gott in ihm am Kreuz, so wie er das Feuer vom Himmel fallen ließ auf den Altar, so konnte er am Kreuz, und das ist sein Zorn dargestellt, aus Christus, in seinem Herzen, das, was er geerbt hat von der Maria, die Wurzel alles Übels, vernichten. In keinem anderen kann das geschehen. Es konnte nur in Christus geschehen. Deshalb ist er das Mittel, das in meinem Herzen dann dasselbe vollbringen muss und auch vollbringt, wenn es im Glauben angenommen wird. Welche sind die Bilder, die wir haben zur Wiederherstellung? Das erste ist die Auferstehung. Ja, es wird zwar etwas verbrannt und Gott muss durch dieses Verbrennen klar machen, der Mensch muss völlig neu werden. Jesus stirbt am Kreuz. Vor dem Tod wird in seinem Herzen die Vernichtung der Wurzel findet statt. Dann gibt er sein Leben freiwillig, weil der Zorn Gottes vernichtet Christus nicht am Kreuz. Er geht Sieger aus der Operation heraus. Er bleibt im Vertrauen zu Gott. Aber auch der Leib muss sterben, damit er aus dem Grab als wiederhergestellter Leib herauskommt. Aus diesem verdorbenen, wenn man so will, aus diesem herabgefallenen Leib, der ja im Leben Jesu keinen Makel hatte, aber der dennoch sterben musste, das heißt erneuert werden musste. Deshalb geht Jesus ins Grab. Und wie steht er auf? Er steht als völlig neue Kreatur auf. Er ist wiederhergestellt an Körper und am Geist, und das ist natürlich zusammen die Seele. Es wird veranschaulicht, die Wiederherstellung, dass der Mensch wieder das Gesetz in seinem Herzen geschrieben bekommt. Das heißt, er kommt wieder in dieses Nehmen und Geben, wie er davor war. Er nimmt jetzt nicht mehr von einem Menschen, sondern er nimmt von Gott, damit er dem Menschen und der Welt gibt. Das Gesetz Gottes wird wiederhergestellt im Herzen des Menschen. Er kann jetzt das Gesetz Gottes wieder halten. Eine Wiederherstellung der Verbindung zu Gott, die in Christus geschieht. Und vor allen Dingen macht jetzt Christus durch sein Leben, er webt ein neues Kleid für den Menschen. Ein Kleid der Gerechtigkeit, das wir anziehen können. Und indem wir dieses Kleid der Gerechtigkeit anziehen, werden wir wieder fähig, vor Gott zu treten. Wir kommen wieder in den ursprünglichen Reinheitszustand des Menschen zurück. So, ich denke, die Bibel ist voll mit all diesen Bildern, mit dieser Veranschaulichung dessen, was das Mittel hergeben muss. Indem, dass Jesus auf diese Welt kommt. Wir haben in der Betrachtung beschrieben den Text seiner Aufgabe, seine Mission. Und seine Mission, die er zwar dort in Lukas 4, 18 und 19 erklärt, kommt letztendlich aus Jesaja, aus dem Kapitel 61. Und dort steht so geschrieben: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, um den Elenden eine gute Botschaft zu predigen, die zerbrochenen Herzens zu verbinden, den Gefangenen die Freiheit zu verkündigen und den Gefangenen, dass ihnen der Kerker geöffnet wird. Das heißt, sie kommen aus dem Gefängnis heraus. Ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen und einen Tag der Rache unseres Gottes. Und wenn wir weiterlesen, in diesem Text, dann steht es, dass diese Aufgabe, die Christus gekommen ist, zu erfüllen, auch unsere wird. Es steht nämlich dort, dass wir werden die Aufbauer werden der Welt, der wird in einer Stadt dargestellt. Wir sollen diejenigen sein, die dieses große Werk Christi an den Menschen bringen. Aber schauen wir uns den Lukas-Text an etwas genauer. Dort steht dieser Text nochmal dargestellt in den Worten, wie ihn Jesus Christus liest. Der Geist des Herrn ist auf mir, darum, dass er mich gesalbt hat. So, die erste wichtige Sache ist die, Christus hat den Geist Gottes. Warum ist er so wichtig? Das ist das Bindeglied zwischen ihm und Gott. Der Mensch hatte auch den Zugang zu Gott. Er war nicht getrennt von Gott, bevor er Gott misstraute. So, Christus macht deutlich, er hat und ist in Verbindung mit dem Geist Gottes. Das ist die Verbindung, die auch in Adam da war. In Christus ist sie da. Er hat direkten Zugang zu Gott, zu seiner Gnade, zu seiner Gerechtigkeit und alles zusammen, zu allen Eigenschaften Gottes, zu seiner Liebe, zu all den Bedürfnissen, die der Mensch hat, hat Christus, der Geist des Herrn, ist auf mir. Darum, dass er mich gesalbt hat, dass er mich gesalbt hat. Das heißt, er hat mir etwas zur Verfügung gestellt. Und was sind das? Sehen wir ganz deutlich, dass Christus hier beschreibt den Zustand des Menschen und das Mittel, das ihn daraus holt. Er zeigt auf, den Armen das Evangelium zu verkündigen. Was bedeutet, den Armen das Evangelium zu verkündigen? Es bedeutet nichts anderes, als den Armen wiederherstellen, den Reichtum zu bringen. Es ist die Evangelium ist die gute Botschaft. Wir können wieder zurück nach Eden. Wir können wieder zurück in unsere Heimat. Wir können wieder hergestellt werden. Christus ist das Mittel, das tun soll. Er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzen sind, zu heilen. Das ist das Werk. Unsere Herzen sind zerbrochen. Sie sind durch den Irrtum im Selbstbetrug. Und er kommt, um uns aus diesem Selbstbetrug wieder herauszuholen. Er kommt, die Gefangenen zu befreien. Wir sind die Gefangenen Satans und die Gefangenen unser Selbst. Und deshalb muss er zunächst den Irrtum, der uns zu Gefangenen des Satans macht, vernichten, dass wir aus der Gefangenschaft herauskommen können. Er muss den Blinden wieder sehend machen. Da gibt es die schönen Beispiele, wie Christus die Blinden heilt. Johannes 9, wie dieses Werk dort in Christus geschieht und stattfindet. Und er soll freimachen die Zerschlagenen und ein angenehmes Ja des Herrn zu verkündigen. Das sind die Wiederherstellungen des Menschen. Er lässt aus, dass er eines Tages auch als Richter kommt, dass er derjenige sein wird, der kommt und das Urteil spricht, die Gerechtigkeit Gottes ausübt gegenüber den Sündern am Ende. Aber da das nicht zu seiner jetzigen Mission gehörte, hat er es weggelassen. Aber es gehört zu seiner Mission, die er erfüllen wird bei seinem zweiten Kommen. So, Jesus Christus ist der Einzige, der unser Mittel ist für die Erlösung. Deshalb hat die Gemeinde, der einzelne Christ, nichts anderes, was er der Welt anbieten soll. Er hat kein anderes Wasser und kein anderes Brot außer ihm. Und sicherlich wird er als Name so genannt. Christus ist die Lösung. Aber was letztendlich das Werk ist zu tun, wo das Problem liegt, ist nicht bekannt. Dort sind wir konfus. Deshalb wissen wir auch nicht, wie wir Christus den Menschen darstellen sollen, wie wir ihn den Menschen bringen sollen, damit sie ihn anwenden. Weil jeder kann ihn ja nur für sich selbst anwenden. Aber wenn ein Arzt nicht ein Mittel hat, womit er geht und was anbietet. Wir finden diese Mittel auch geschrieben in der Offenbarung, in Offenbarung Kapitel 3. Und dort kommt Christus selbst und bietet diese Mittel an, die er ja letztendlich gemacht hat. Es sind seine Mittel. Er sagt so in Vers 18, Offenbarung 3, Vers 18, ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, das im Feuer geläutert ist. Das ist das Mittel, das ist das Vertrauen, das Gott hatte, das Christus in seinen Vater hatte. Das Vertrauen, das trotz Schwierigkeiten er geblieben ist, ist der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Das ist das Gold, das er anbietet, das er in seinem Leben bewerkstelligt hat. Und er sagt, ich biete dir das an, dir als der Gemeinde der Endzeit, dass du, damit du reich wirst. Ihr seht, der Arme ist ja nicht arm in den physischen Dingen, er ist arm in den geistigen Dingen. Christus bietet etwas Geistiges an. Er hat etwas im Menschen wiederhergestellt, das Vertrauen. Er hat es und er bietet es dem Menschen an. Und er sagt, nimm es von mir, kauf es von mir, damit du reich wirst. Und dann sagt er, weiße Kleider, dass du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Das heißt, ich muss wieder rein sein vor Gott. Ich muss in der Lage sein, vor Gott zu treten. Das ist das Kleid, was Adam und Eva verlor im Garten Eden, das er ihnen jetzt wieder anbietet. Er hat es gewebt in seinem Leben. Es ist das, was wir aus seinem Leben nehmen können, um es in unserem Herzen anzuwenden. Und dann sagt er, ich gebe dir Salbe für deine Augen, damit du dich salbst. So, wer ist die Augensalbe? Christus ist die Augensalbe, die uns unseren Zustand auf der einen Seite zeigt und auf der anderen Seite uns wiederherstellt in den richtigen Zustand. So, wir sehen, die Schrift ist deutlich und klar. Das Mittel, die Gerechtigkeit und die Gnade Gottes werden in Christus dargestellt. Sie tun ein zweifaches Werk. Sie vernichten das, was vernichtet werden muss im Menschen, und sie stellen wieder her den Menschen zu seinem ursprünglichen Werk. So, ich denke, das muss klar sein. Der Gemeinde muss klar sein. Was hat sie der Welt anzubieten? Wir haben nur einen anzubieten. Aber ihr seht, der eine hat ein Mittel. Deshalb versuche ich, das als Medikament darzustellen. Jesus Christus hat etwas getan in seinem Leben. Er hat das Mittel hergestellt. Er ist es, das wir der Welt bringen sollen, als Lösung für ihr Problem. Haben wir es verstanden und bringen wir Christus als Mittel dieser Welt dar? Ist er es wirklich, den wir darstellen, den wir bringen? Leider haben wir so ein verschwommenes und schlimmes Bild von Gott und von dem Werk der Mission, dass wir vor der Welt ziemlich hilflos darstellen, stehen als Gemeinde, weil wir das Problem nicht kennen und nicht wissen, das Mittel, wie es ist, was es ist, damit wir es dem Menschen geben, damit er es anwendet. Hier ist die letzte Gemeinde, die Gemeinde unserer Zeit, beschrieben, Laodicea, und sie ist es, die das Mittel braucht und es nicht hat. Aber wenn wir ein Mittel haben, müssen wir doch wissen, wie müssen wir es anbieten. Wir brauchen auch eine Methode. Die Gemeinde braucht eine Methode. Woher sollen wir sie nehmen? Es ist nur einer, von dem wir die Methode lernen können. Es ist nur einer, der das Problem kennt, das Mittel hat und den Weg zum Herzen weiß. Die Methode Christi allein ist es, die zum Erfolg führen wird. So, Christus bietet uns das Mittel und ist unser Vorbild, wie wir an den Menschen rein ankommen, weil er ist derjenige gewesen, der den Erfolg hat. Und er fasst das Ganze zusammen in einem Text in Matthäus 11, 28 bis 30, in dem er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es ist klar, Christus ist das Mittel und er ist die Methode. Er sagt, kommt und lernt von mir. Und das wollen wir tun. Als diejenigen, die wir treu unseren Auftrag, unsere Rolle in der Gesellschaft erfüllen wollen, die wir nicht umsonst leben möchten, wir, die wir einen Unterschied machen wollen in dieser Welt, wir wollen von ihm lernen. Und genauso, wie er es getan hat, auch tun und der Welt das Mittel durch die Methode, die wir von ihm nehmen, bringen. Wir wollen als Agenten Christi, als seine berufenen Mitarbeiter das Mittel der Welt bringen, die Erlösung, das Heil, damit sie wieder zurückkommen kann zu Gott. Ich möchte es treu und von Herzen tun. Wo stehst du? Möchtest du es auch? Amen.